Deutschlandfunk. Der Tag.
Es ist für uns Moderatoren hier im Deutschlandfunk und für Sie, liebe Hörer, leider auch immer noch ein wiederkehrendes Ärgernis. Wir führen ein Telefoninterview und dann passiert das.
Kommt man jetzt mal daran, dass...
Herr Losse-Müller, jetzt sind Sie kurz... Ja, das werden Sie heute auch in diesem Podcast erleben. Die Begegnung mit Funklochhausen. Ein Ort, den es in Deutschland immer noch zuhauf gibt. Aber damit soll bald Schluss sein. Digitalklausur der Bundesregierung in Meseberg. Angela Merkel.
Im Kern ging es aber einmal um die digitale Infrastruktur in Deutschland. Und es ging um moderne digitale Verwaltung. Sie wissen, unser Online-Zugangsgesetz, das die Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzen soll, digital ihre Verwaltungsfunktionen mit dem Staat abzuwickeln, ist ein Kernbestandteil. Vor uns liegt viel Arbeit.
Also fragen wir mal nach, woran hapert es denn bisher bei der Digitalisierung? Und wir schauen nach Hongkong. Die Gewalt zwischen Polizei und Demonstranten spitzt sich immer weiter zu. Und unser China-Experte Xi Ming erklärt, was China dennoch davon abhält, hart durchzugreifen. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 18.11.2019. Ich bin Philipp May. Hi. Die großen Industrieverbände schimpfen ja häufig und gerne auf die Politik, aber wenn das Thema auf die Digitalisierung in Deutschland kommt, dann ist der Chef des Bundes der deutschen Industrie, Dieter Kempf, ganz besonders genervt.
Seit 3 Legislaturperioden verspricht die Bundesregierung schnelles Internet. Jetzt ist es Zeit für konkrete Verbesserungen. Bis 2025 müssen Gigabit-Infrastrukturen im Fest- und im Mobilnetz für alle Unternehmen, für private Haushalte und entlang der Verkehrswege verfügbar sein.
Tja, und man mag dem BDI-Präsidenten kaum widersprechen. Und by the way, ist auch schon wieder ein Jahr her, dass er das gesagt hat. Und gefühlt ist irgendwie immer noch nicht allzu viel passiert. Digitalklausur in Meseberg hin oder her. Deutschland ist immer noch weit hinten bei der Mobilfunkabdeckung, beim Glasfaserausbau und bei der öffentlichen Verwaltung. Stichwort digitale Behörde. Dabei wird doch seit Jahren, eigentlich seit dem Amtsantritt von Angela Merkel, die Digitalisierung zur Chefsache ausgerufen. Deswegen habe ich heute einen Experten angerufen, der selbst lange in der Politik war und sich genau mit solchen Fragen wie Digitalisierung beschäftigt hat. Thomas Losse-Müller.
Ja, guten Tag. Philipp May am Apparat.
Ich grüße Sie.
Sie sind Grüner, Sie waren Staatskanzleichef von Thorsten Albig in Kiel, dem SPD-Ministerpräsidenten bis 2017, bis zur Abwahl und arbeiten jetzt bei Ernst & Young, dem Beratungsunternehmen, und beraten nun öffentliche Verwaltung bei den großen Transformationsthemen. Können wir das so stehen lassen in der Einführung?
Das können wir so einstellen.
Sie sind also bestens mit der Misere vertraut sozusagen.
Ja, so eine Misere ist es ja gar nicht, aber ich kenne die Thematik sehr gut.
Ja, okay, aber Deutschland ist bei der Digitalisierung auf dem Stand von Angola, heißt es, und nicht auf dem Stand von Estland, um mal das Musterkind sozusagen, den Musterknaben bei der Digitalisierung hervorzuheben. Woran liegt das?
Naja, ich glaube, erstmal muss man sagen, dass Deutschland nicht auf dem Niveau von Angola ist. Der Vergleich mit Estland ist sehr spannend. Estland ist ja ein sehr kleines Land, 5 Millionen Einwohner. Und hat im Prinzip bei Null angefangen. Das ist natürlich eine ganz andere Situation als in der Bundesrepublik Deutschland, wo wir etablierte Staatsstrukturen haben, wo Bund, Länder und Kommunen zusammenarbeiten müssen, wo eine ganze Menge mehr Fragen beantwortet werden müssen und wo wir eben auch ein altes, eingespieltes System jetzt transformieren müssen und nicht einfach auf der grünen Wiese etwas Neues aufbauen. Mhm. Und das hat in der Umsetzung natürlich eine ganze Menge Herausforderungen, die schwieriger sind.
Okay. Wo liegen denn die Herausforderungen vor allem?
Die Digitalisierung heißt ja, dass wir unsere Verwaltungsprozesse umbauen müssen, aber vor allen Dingen auch, dass wir relativ viele neue Strukturen aufbauen müssen. Wir brauchen einen Ausbau von Glasfaser, wir brauchen den Ausbau von mobilem Internet über 5G, also den Mobilfunk. Und wir reden auch darüber, dass wir eben nicht wie früher Verwaltung nur denken können, sozusagen innerhalb des einen Verwaltungsgebäudes einer Kommune, sondern dass sich diese Dinge vernetzen müssen. Das ist eine riesengroße Umsetzungsaufgabe. Da haben wir vielleicht auch lange nicht genug gemacht. Da sind mit Sicherheit andere Länder sehr viel schneller vor uns vorangegangen, insbesondere auch in Asien. Man kann nach Europa gucken und in Asien ist viel passiert. Wir haben die vielen Innovationen im Silicon Valley gesehen. Man muss aber, glaube ich, auch sagen, dass wir in den letzten Jahren doch eine ganze Menge Fortschritte gemacht haben. Es ist ein bisschen so, wie wenn der Tanker dann mal läuft, dann macht er die Dinge auch gründlich. Und gerade so in den letzten Jahren, die das beispielsweise sich Bund und Länder und Kommunen vorgenommen haben, 575 Leistungen zu digitalisieren, bringt eine ganze Menge Diskussionen mit sich und eine ganze Menge Fortschritt. Aber darunter liegt beispielsweise, dass man in der Vernetzung gemeinsame Register aufbauen muss. Wir müssen die verschiedenen Standards, die wir haben, harmonisieren. Wir haben Schnittstellen, die nicht miteinander sprechen. Und das ist einfach sehr, sehr viel Organisationsaufwand.
Das heißt, es passiert was im Hintergrund, aber beim Bürger kommt es noch nicht wirklich an. Sind wir zu langsam?
Ich glaube, also jetzt sind wir nicht mehr zu langsam. Jetzt dauert es aber trotzdem noch etwas Zeit, bis wir da sind. Viele Bürgerinnen und Bürger, also es gibt ja einzelne Dienstleistungen, wo das schon ganz gut funktioniert. Der entscheidende Schritt ist aber, dass es gar nicht nur darum geht, dass die Bürger online eine Leistung abrufen können, sondern dahinter die vielen Prozesse, die dazu führen, dass es eben nicht nur ein Online-Antrag ist, der dann wieder auf Papier bearbeitet wird, sondern dass das in ein System kommt, in dem es automatisiert bearbeitet werden kann, in dem es dann auch schneller wird. Das sind so die größeren organisatorischen Themen, an die wir ran müssen. Das ist jetzt erst so richtig angelaufen und das wird einfach auch noch ein paar Jahre dauern, bis wir dahin sind und da wird auch eine ganze Menge investiert werden müssen.
Sie waren in der Regierungsverantwortung in Schleswig-Holstein. Können Sie denn erklären, an welchem Problem die Digitalisierung denn im Kleinen scheitert, beziehungsweise wo es hakt, wo es sich dann so verlangsamt?
Das ist eigentlich ganz interessant. Das ist gar nicht so sehr die technische Seite, sondern es sind ganz oft die Organisationsfragen. Also so ein klassisches Beispiel ist bei der Einführung der elektronischen Aktenführung. Also wir gehen weg von dem klassischen Papierordner, der irgendwo in einem Schrank verstaubt, hin zu einfach einer Karteikarte in einem Computer, einer Aktenablage im Computer. Kommt man jetzt mal daran, dass...
Oh, gucken. Oh. Herr Losse-Müller, jetzt sind Sie kurz weg.
Okay, bin ich noch da?
Ja. Ja. Sie sind gerade selbst in Berlin. Haben wir noch nicht 100% Netzabdeckung? Das ist ja jetzt quasi wie gemalt für dieses Podcast-Gespräch.
Manchmal sind die Mauern der Gebäude auch dick.
Ja, okay. Jetzt sind Sie waren einmal ganz kurz weg. Vielleicht können Sie noch mal kurz.
Genau. Wenn wir elektronische Akten einführen, dann ist es gar nicht so sehr nur das Thema, wie die Technik aussieht, sondern dass dann auch daneben auch noch der ganze Aktenplan gleichzeitig geändert werden muss, sodass das zueinander passt. Und viele Herausforderungen sind wirklich eigentlich eher im Analogen. Eigentlich, dass man sich Prozesse angucken muss, wie läuft das eigentlich richtig? Kann man das nicht sogar verändern? Muss man das nicht sogar verändern, damit es schneller gehen kann? Und da ist viel und in den ersten Jahren zu wenig drüber nachgedacht worden. Da ging es eigentlich eher darum, den bestehenden Prozess zu nehmen und sozusagen entlang aller Schritte zu elektrifizieren. Und jetzt ist es so, dass wir wissen, dass wir tatsächlich erstmal die ganz klaren organisatorischen Fragen von wer darf wann was wohnen machen, klären muss. Und dann ist es auch sehr einfach, das technisch nachzubauen.
Jetzt ist ja, Sie sagen es gerade, die analogen Fragen sind zu klären. Deutschland ist kein besonders großer Flächenstaat im Vergleich zum Beispiel zu den USA oder so. Da muss es doch eigentlich relativ schnell möglich sein, Glasfaser A überall hinzulegen und B 100% Netzabdeckung hinzubekommen. Ja. Ist es vielleicht ein Problem, dass man das zu sehr den Telekommunikationsunternehmen überlassen hat?
Also es ist mit Sicherheit richtig, dass da, wo die Glasfaserausbau schnell vorangegangen ist, auch da, wo es die guten Abdeckungen ist, hat der Staat immer eine große Rolle gespielt. Und das ist ja auch die Diskussion, die wir in den letzten Jahren relativ intensiv geführt haben, beispielsweise um den Glasfaserausbau. Jetzt komme ich aus dem Land in Schleswig-Holstein, in dem das sehr gut funktioniert hat. Und das hat gut funktioniert, weil da sehr frühzeitig Kommunen, Dörfer, Gemeinden und auch Verbände und Zweckverbände von Gemeinden gesagt haben, nein, ich mache das selber, das ist Teil der digitalen Daseinsvorsorge. Deswegen hat es da auch so gut funktioniert. Und wir sind da jetzt in der interessanten Situation, dass tatsächlich die Netzabdeckung auf dem Land oft besser ist als in den Städten, wo die privaten Anbieter eigentlich den Ausbau voranbringen müssten. Und es ist natürlich so, klar, wenn den Ausbau mache ich nur da, wo es sich lohnt. Und da, wo es sich nicht lohnt, geht es eben langsamer voran. Das heißt, wir haben immer ein Thema von weißen Flecken, immer eine Frage auch, wo muss der Staat eigentlich rein, wo muss er unterstützen, wo wird es eben nicht mehr zu einer Frage des privaten Angebots, sondern direkt eine Frage der Daseinsvorsorge.
Ja, aber hätte man diese Problematik nicht schon viel früher erkennen müssen als jetzt? Dass man jetzt sozusagen hingeht und sagt, jetzt nehmen wir die weißen Flecken auf unserer Landkarte und bauen selber Funkmasten hin. Das sind doch im Prinzip logische Schlüsse, die man zieht, dass die großen Unternehmen nur da investieren, wo sie halt auch Menschen haben, die telefonieren sozusagen oder eine Masse von Menschen.
Ich bin erstmal ganz froh, dass wir jetzt da sind, dass wir das erkannt haben. Ja, wir haben, glaube ich, erst wirklich zu spät gelernt, dass wir jetzt auch gerade im Vergleich zu China, asiatischen Staaten, viel aktivere Rolle des Staates brauchen, mit Digitalisierung voranzubringen. Das gilt ja nicht nur für den Bereich Glasfaser oder Telekommunikation, das gilt auch für so Themen wie, wie organisiere ich Mobilität neu mit digitalen Plattformen, wie stelle ich Daten bereit. Überall hat der Staat eine Funktion, die nicht nur ist, sozusagen den regulatorischen Rahmen zu bringen, sondern relativ aktiv Dinge zu organisieren, in der Telemedizin, in den Hochschulen. Das haben wir sehr lange vermieden. Wir haben sehr lange geglaubt, dass das irgendwie der Privatsektor alleine machen kann und machen muss. Und das ist ziemlich gut, dass wir da jetzt umgeschwenkt haben. Heißt aber natürlich auch, dass der Staat jetzt die Kompetenzen aufbauen muss, die Finanzierungsmittel in die Hand nehmen muss, vielleicht auch darüber nachdenken muss, neue Trägerstrukturen zu schaffen, so wie wir das früher mal mit Stadtwerken gemacht haben, das jetzt eben auch fürs Digitale nachzubauen.
Okay, Sie sagen, wir sind nicht so schlecht oder nicht auf dem Stand von Angola, aber Sie konstatieren auch, wir sind eben nicht auf dem Stand von Estland, weil Estland eben auch den Vorteil hatte, dass es, um mal in Ihrem Tanker-Beispiel zu bleiben, eher ein kleines Schnellboot ist und wir eben ein großer Tanker. Können wir den Rückstand denn noch aufholen?
Ja, ganz bestimmt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in den nächsten 5 Jahren in einer anderen Situation sein werden, als wir das jetzt gerade sind. Die Dynamik ist natürlich groß, aber natürlich sind relativ viele andere Länder auch unterwegs. Der Abstand wird nicht kleiner, wenn wir jetzt einfach nur auf der Stelle gehen, das gleiche Tempo annehmen, sondern wir müssen schon massiv investieren, uns auch so aufstellen in die organisatorischen Fragen, den Strukturen schaffen, die beispielsweise zwischen Bund, Ländern und Kommunen diese Prozesse koordinieren, gleiche Standards schaffen. Das sind schon noch ganz schöne Hausaufgaben und wir müssen uns strecken, aber ich bin nicht so pessimistisch, dass wir jetzt auf ewig abgehängt sind.
Es gibt ja relativ viele Strukturen, die nebeneinander herlaufen. Allein in der Bundesregierung ist es noch nicht so ganz klar, ob das jetzt im Bundeskanzleramt ist oder im Bundesverkehrsministerium angesiedelt sind. Die Strukturen, ist immer ein großes Kuddelmuddel, hat man so den Eindruck von außen.
Das ist mit Sicherheit wahr. Also wir haben die Zuständigkeiten ja erstmal über die ganzen föderalen Ebenen gelegt. Wir haben auch beispielsweise in den großen Städten die Zuständigkeit für Elektrizität woanders als die Zuständigkeit für den Verkehr und die Mobilitätsthemen. Es gibt große Koordinierungsaufwände. Das ist schon auch so, dass wir das jetzt erst lernen müssen, wieder diese großen Transformationsprozesse zu orchestrieren und zu organisieren. Niemand hält alle Fäden in der Hand. Diese Zeiten gibt es nicht mehr, sondern die Verantwortungen sind geteilt. Die Dinge, die man braucht, um den Prozess erfolgreich zu machen, sind unterschiedlich verteilt. Und das ist schon eine Aufgabe von Staat und der Bundesregierung und den Ländern und den Kommunen, jeweils in ihren eigenen Wirkbereichen, das zusammenzubringen, das auch zu organisieren und das auch dem Ganzen ein strategisches Leitbild zu geben. Jetzt sind wir bei den Strategien durchaus weitergekommen. In der Umsetzung, glaube ich, braucht es noch mehr Kurs.
Herr Losse-Müller, es ist interessant, dass Sie sagen, wir müssen das erst wieder lernen. Haben wir das verlernt? Ist auch dieses Selbstbild möglicherweise vom Organisationsweltmeister Deutschland, ist das ein falsches mittlerweile?
Das, glaube ich, das kann man so sagen. Wir haben das wirklich verlernt, weil wir ganz lange geglaubt haben, dass die Dinge schon irgendwie passieren werden. Das haben ja auch viele Leute lange behauptet, dass die Digitalisierung beispielsweise ohne den Staat funktionieren kann. Und da darf der Staat ruhig selbstbewusst sein. Der Staat hat eine Rolle, diese Dinge zu koordinieren. Er muss die Agenda setzen, er muss die weißen Flecken bedienen. Und der Begriff der digitalen Daseinsvorsorge beschreibt ja recht gut, dass es auch im Digitalen einen Grund gibt, dass der Staat für eine Grundversorgung sorgen muss, dass Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen Teilhabe haben können, dass sie an der Digitalisierung teilhaben können, dass sie, dass Prozesse koordiniert werden, übergreifend zusammengeführt werden. Das haben wir ja in der Bundesrepublik nach dem Weltkriegen und dem Wirtschaftswunder sehr gut organisiert gekriegt. Da gab es einen Konsens, in welche Richtung es geht. Und Industrie und Staat und Gesellschaft haben zusammengearbeitet. Und genau das ist auch wieder für die Digitalisierung. Es braucht ein Miteinander, eine Koordination, die sich orientiert an gemeinsamen Zielen und Strategien. Und man kann nicht immer auf den anderen gucken, dass er es jetzt schon machen wird.
Herr Losse-Müller, vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank.
Wenn man diese Bilder sieht, die Geräusche hört, dann kann man fast nicht glauben, dass es sich dabei um Hongkong handelt. Diese eigentlich so friedliche, so stolze, so reiche Finanzmetropole. Die Lage droht vollends zu eskalieren. Schauplatz der Gewalt ist die Polytechnische Universität, wo sich die Protestierenden, die Aktivisten für Demokratie verschanzt haben. Die Polizei geht mit Gummigeschossen und Tränengas gegen sie vor und hat die Demonstranten mittlerweile eingekesselt. Die wiederum schleudern Molotow-Cocktails zurück und schießen teilweise mit Pfeil und Bogen auf die Polizisten. Und man fragt sich, wie das enden wird. Was passiert, wenn die Sicherheitsbehörden, wie angekündigt, den Campus stürmen? Gibt es einen Ausweg, solange die verhasste Hongkonger Verwaltungschefin Carrie Lam noch im Amt ist? Und vor allem, welches Interesse hat China? Deswegen habe ich den Journalisten und profunden China-Kenner Xi Ming angerufen und ihn zuerst gefragt, ob er die Gewaltbereitschaft auf Seiten der Demonstranten noch nachvollziehen kann.
Gewisserweise ja. Vor allen Dingen, wenn sie von sehr viel besser bewaffneten Polizei und man vermutet ja sogar noch so Helfershelfer aus China, wenn sie also umzingelt werden, wenn sie quasi ja also absolut in Defensive gedrängt worden sind. Das heißt nicht, dass ihre Gewalt gegen Läden, gegen Geschäfte, gegen U-Bahn-Stationen gerechtfertigt ist, aber nachvollziehbar ist diese Bereitschaft zu einem gewissen verzweifelten Kampf durchaus.
Mhm. Aber dennoch gibt es ja viel Kritik. Sie haben schon gesagt, die Gewalt wird ja nicht ausschließlich gegen die Sicherheitskräfte gerichtet. Diskreditiert die Gewalt nicht auch das Anliegen nach demokratischer Teilhabe, beziehungsweise besteht die Gefahr?
Ja, durchaus. Also diese Gefahr ist ja real. Diese Gefahr besteht auch dahingehend, dass also immer mehr Menschen Bedenken haben, auch in Hongkong, die natürlich moralische die Demonstranten unterstützen, aber sie haben natürlich auch ihren Sinn für Gerechtigkeit. Also wenn diese Gewalt in der Fläche zunimmt, wenn also in Radikalität zunimmt, erwarte ich eine größere Spaltung innerhalb der Szenen der Proteste.
Welche Option hätten denn die Demonstranten sonst?
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Die eine Option ist natürlich, dass sie sich festnehmen lassen von der Polizei, dass sie, also es gibt jetzt schon Androhungen, dass ihnen dann der Prozess gemacht wird. Es droht ihnen natürlich schwerwiegenden Konsequenz. Es sieht auch so aus, dass die rechtsstaatliche Hilfsmittel, die vorher Hongkonger sich dessen ziemlich sicher sein können, dass sie nicht mehr so ganz uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Unter diesen Umständen ist die Angst auch groß, dass die politische Abrechnung mit diesen Menschen, vor allem mit den jungen Menschen, sehr schwerwiegend sein wird, weil es einem abschreckenden Zweck dient. Mhm. Also sozusagen, seht her, wir gehen also mit den Gewalttätern so um, überlegt euch zweimal nochmal auf die Straße zu gehen. Andererseits ist es natürlich auch, wenn eine politische Lösung gesucht wird. Und es ist so, dass die letzte Option auch auf der Seite der Hongkonger Regierung nicht ganz ausgeschöpft ist. Zum Beispiel ist es gerade über den Ticker gelaufen, dass das höchste Gericht in Hongkong diese Vermummungsverbot wieder aufgehoben hat. Die Polizei hörte sofort auf, Menschen zu verhaften, nur weil sie vermummt sind. Das deutet eine gewisse Bereitschaft der Obrigkeit in Hongkong selbst noch an, nicht allzu weit zu gehen. Das heißt nicht, dass sie mit der Polizei vielleicht noch etwas sich zurückhalten wird, aber was danach kommt, muss dann noch abgewartet werden.
Das heißt, ist das ein Zeichen dafür, dass China in Hongkong noch nicht komplett durchgegriffen hat? Es wird noch nicht durchregiert?
Nein. Auch deswegen nicht, weil Hongkong jetzt eine Sache mit internationaler Aufmerksamkeit geworden ist. Also der US-Kongress diskutiert mit voller Wucht über ein Gesetz zur Unterstützung von Demokratie und Menschenrechten in Hongkong. Sehr wahrscheinlich wird das Gesetz in dieser Woche den Senat passieren. Also Abgeordnetenhaus hat das ja schon durchgewunken. Und wenn beide Kammern des Kongresses das billigen, liegt es zwar noch, wird es nochmal dem Präsidenten Donald Trump vorgelegt, aber angesichts der Wahlkampfsituation in den USA wird allgemein nicht erwartet, dass Donald Trump jetzt das ablehnt, das zurückweist, sondern allenfalls wird er ein paar Tage warten, bis das Gesetz automatisch in Kraft tritt. Und sollte dies eintreten, dann wird Hongkong natürlich, wie China behandelte, dann treffen alle Vergeltungsmaßnahmen der US-Handelspolitik auch Hongkong. Und das indirekt natürlich China umso schärfer. Und davor hat Peking, ich würde fast schon sagen, Angst, zumindest schwerwiegende Bedenken. Mit den USA sind doch eine Reihe von Staaten mit dabei, also Kanada auf jeden Fall, Mexiko auch. Und auch von der europäischen Seite hört man ja immer wieder, und nicht nur hören, sondern einzelnen EU-Staaten gehen auch schon sehr konfrontativ gegen China vor. Schweden zum Beispiel zeichnete diese Tage einen ausdrücklich in China gesuchten Straftäter. Also für Schweden ist es ein Dissident, ein Verfechter der Demokratie. Schweden zeichnet eben diesen Mann aus, trotz Drohungen aus Peking.
Und Deutschland?
Deutschland hält sich noch bedeckt. Aber wie lange noch? In welcher Form noch? Wenn also Deutschland sich in der EU nicht auch noch einmal sehr also vorwerfen lassen möchte, hinter allen anderen menschenrechtsverteidigenden Ländern zurückzubleiben, dann ist es so, dass der Außenminister Maas quasi den ersten Schritt schon getan hatte. Er hat ja mit dem bekannten Aktivisten Mr. Wong getroffen, worauf Peking heftigst gegen Berlin protestiert hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesregierung in dieser Sache sehr auffallen würde, nichts zu sagen. Es ist nur die Frage der Wortwahl, der Art der Proteste. Man kann ungefähr sich schon ausrechnen, wie Berlin reagieren wird. Also alles zusammengenommen ist es so, dass Peking nicht nur ein wirtschaftspolitisches Risiko eingeht, wenn es gedenkt, in Hongkong durchzugreifen oder durchzuregieren und zu sagen, ja, also das ist unser Territorium, da haben wir das Sagen, sondern auch ein geopolitisches. Das heißt also, Peking würde sich außenpolitisch eine weitere Isolation leisten müssen. Dazu scheint die politische Führung in Peking noch nicht entschlossen zu sein. Und man hört ja auch immer wieder, dass sogar Xi Jinping auch bei seiner letzten sehr drohenden Stellungnahme immer noch gesagt hatte, also wir unterstützen die Regierung in Hongkong, für Ordnung zu sorgen. Es klingt so, dass die Verwaltungsbehörden in Hongkong selbst mit der Situation fertig werden sollte. Ich gehe davon aus, dass dieser Standpunkt oder diese grundsätzliche Haltung so schnell auch nicht aufgegeben wird, weil zu viel auf dem Spiel steht.
Das heißt, Sie glauben nicht, dass jetzt die Polizei in Kürze zum Beispiel den Campus der Polytechnischen Universität in Hongkong stürmt und dann möglicherweise ein Massaker oder ähnliches schlimmstenfalls dann droht? Das würde
also Erstürmung des Campus steht wahrscheinlich fest. Es ist nur die Frage, dass das zum Beispiel jetzt die Polizei einen Antrag gestellt hat, mit scharfer Munition zu schießen. Und das deutet an, dass sie diese Genehmigung noch nicht erhalten haben. Und ich zweifle auch daran, dass sie so schnell diese Erlaubnis bekommen, wenn gleichzeitig das oberste Gericht jetzt sogar das Vermummungsverbot gekippt hat. Also ich glaube nicht, dass da, sagen wir mal im Stile von 1989 in Peking, eine Aktion unmittelbar bevorsteht. Das heißt nicht, dass die Polizei nicht mit Schlagstöcker, mit Pfefferspray, mit Tränengas, mit allen anderen Gummigeschossen sehr harsch gegen die Demonstranten vorgehen werden. Das heißt nicht, dass das eine gewisse Massenverhaftungen vermeidet. Ja. Es heißt nur, wir dürfen uns auch nicht zu sehr hineinsteigern in ein Horrorszenario.
Okay, also halten wir fest, der internationale Druck und auch die Sorge Pekings vor weiterer zunehmender geopolitischer Isolation hält momentan noch zumindest die Führung davon ab, hart durchzugreifen und verhindert in dem momentan gerade eine Eskalation. Nichtsdestotrotz, die Konfrontation bleibt ja bestehen. Was könnte denn ein Ausweg sein?
Zwei Dinge stehen jetzt bevor, sehr direkt. Also noch im November wird in Hongkong teilweise gewählt. Ich höre und wir lesen immer wieder mal auch solche Gerüchte oder Spekulationen, dass diese Wahl auf Eis gelegt werden sollte. Bisher gibt es keine Bestätigung, auch keine starke Anzeichen, dass es geschieht. Denn wenn eine, auch wenn es nur eine sehr kleine Regionalwahl ist, wenn also solche Wahl vertagt wird, das ist ein eindeutiges Signal, dass entweder Pekings Wille in Hongkong jetzt schon gilt, in dieser oder jener Form. Das würde dann heißen, dass das also amerikanische Kongress Recht behält, die EU Recht behält und alle, die gegen Peking stimmen, Recht behalten. Das machte eben diese Isolation dann noch viel, viel fester. Das will aber Peking jetzt vermeiden. Das heißt also, ich sehe noch nicht, jedenfalls noch nicht so klar, dass solche Wahl vertagt wird. Wenn aber sie nicht vertagt wird, wenn also bei dieser Wahl die Hongkonger Verwaltung sehr schlecht abschneidet, und es ist mehr als sicher, dass sie sehr schlecht abschneidet, dann wird also eine politische Versöhnung quasi noch viel schwieriger. Wobei natürlich die Option noch nicht ganz vorbei ist, noch nicht ganz unter den Tisch gekehrt wird, dass Carrie Lam als Verwaltungschefin irgendwann Anfang nächsten Jahres abgelöst wird. Das wäre eine Möglichkeit, dass also mit einem schlechten Wahlergebnis in dieser Regionalwahl jetzt im November irgendwann im Januar, vielleicht Ende Januar, wenn die chinesische Frühlingsfeste vorbei ist, plötzlich aus irgendwelchen Gründen Carrie Lam nicht mehr die Verwaltungschefin ist. Und dann kann die Politik in Hongkong auch sagen, okay, sie trägt alle Verantwortung, jetzt lass uns von neuem Dialog suchen. Mhm. Das wäre eine, sage ich mal, eine zimperlichere Lösung. Oder aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass jetzt Peking quasi einen anderen, noch viel schlimmeren, ein anderes Gesetz in Hongkong initiiert. Das ist sozusagen ein Anti-Unruhen-Gesetz. Das wurde schon mal versucht gegen den Artikel 23 im Hongkonger Grundgesetz. Aber der Versuch damals war kläglich gescheitert, 2006. Wenn es also noch einmal ein solches Gesetz als nur Entwurf eingebracht wird, wird es davon abhängen, wie die sogenannte Parlamentarier in Hongkong, also die Parteien in Hongkong, offiziell zu diesem Gesetz stehen. Also im Moment sehe ich die Chance gleich null. Das wird wahrscheinlich Öl ins Feuer gießen. Aber es ist nicht auszuschließen, denn mit diesem Gesetz wäre ein Durchregieren in Peking vorbereitet. Hm. Denn wenn da ein Gesetz in Hongkong im Sinne der chinesischen Gesetzgebung durchkommen könnte.
Aber dann würde die Straße doch wieder rebellieren, die Hongkonger Bürger.
Dann ist, glaube ich, kaum noch ein Halt. denkbar, dass das also die Konfrontation bis zum Exzess getrieben werden kann. Dass also manche radikalen Hongkonger sagen würde, wir rufen jetzt Großbritannien an, wir rufen die USA an, wir rufen die ganze demokratischen Westen an. Hier wird also Menschen direkt massakriert, hier also gibt es überhaupt keine Rechtsstaatlichkeit mehr. Dann ist es in der Tat eine Frage, wie Peking insgesamt mit einem politischen Westen umgehen muss sogar. Aber im Moment sehe ich diese Möglichkeit zumindest noch in einer ziemlich großen Entfernung. Also ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass die Risiken, vor denen Peking jetzt zurückschreckt, dass diese Risiken kleiner werden, geschweige denn, dass sie verschwinden. Nein, also sie werden viel größer werden, auch im nächsten Jahr. Die chinesische Wirtschaft leuchtet nicht gut. Man braucht dringender denn je Hongkong als einen passablen Finanzierungsblatt, um Geld zu sammeln, um die eigene Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Man braucht dringende internationale, zumindest Wohlwollen, wenn man zum Beispiel jetzt bei der WTO-Reform nicht alleine dastehen wird. Also es gibt eine Reihe von politischen, ökonomischen Belangen, die Peking gar nicht ignorieren kann, wobei aber Peking dann in solchen Fällen immer die internationalen Entgegenkommen braucht.
Xi Ming, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Und das war's wieder für heute. Anregung wie immer an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.